Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, wieder da zu sein und da fortzufahren, wo wir vor 7 Wochen aufgehört haben im Buch Haggai. Ich möchte gern beten, bevor wir beginnen und all unsere Anliegen vor ihn bringen. Wir kommen vor dich, unser Vater im Himmel. Und das tun wir durch Jesus Christus, unserem Herrn, der es uns ermöglicht hat, durch sein Blut, dass wir Zugang haben, das Allerheiligste ist, dass wir Zugang haben von deinem Thron, Zugang vor die Füße deiner Herrschaft und dass wir dich bitten dürfen als unser Vater, als lieber Papa, um all das, was wir bedürfen und wissen, dass du hörst, weil wir deine Kinder sind. Das ist eine große Wahrheit und ich preise dich dafür, für diese Möglichkeiten, für dieses Vorrecht. So bitte ich dich, Herr, für all die, die heute nicht da sein können, die zu Hause sind oder im Krankenhaus sind oder nicht hier sein können. Herr, segne sie, sei bei ihnen, stärke sie, gebrauche das als Stärkung für ihre Seele, für ihren Geist, für ihren Leib. Gebrauche sie, um sie auf dich auszurichten und auf deine Herrlichkeit, dass wir mehr und mehr begreifen, dass du der Herr der Herrscharen bist und was das bedeutet. Ich bitte auch für uns hier, dass du diese Stunde segnest, öffne uns dein Wort, dass wir aus diesem tiefen Brunnen, aus diesem tiefen Schatz schöpfen können, Altes und Neues, und darüber staunen, Herr, was du uns bereit hast. Ich danke dir, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, weil du treu bist. Du stehst zu deinen Verheißungen, du hast sie uns gegeben, damit wir an ihnen festhalten. Und so möchte ich das bekennen und auch tun und danken dir dafür, Herr, dass du unter uns bist, dass du mitten unter uns bist. Danke dafür. Amen. Ich glaube, vor knapp einem Jahr haben wir mit dem Haggai gestartet, mit dem Buch Haggai. Ich dachte, dass bis Dezember dass ich die Zeit hätte, das Buch zu behandeln. Es wurde mehr. So haben wir ein Kapitel in einem Jahr geschafft. Ich denke nicht, dass wir in diesem gleichen Tempo weitermachen werden, sodass wir kein weiteres Jahr für das zweite Kapitel brauchen, sodass es doch etwas schneller sein wird als das erste Kapitel. Aber es war notwendig, um bestimmte Weichenstellungen zu stellen und bestimmte Grundverständnisse zu erklären, und damit man auch versteht, warum ich dieses Buch so auslege, wie ich es auslege. Und zwar nicht einfach nur als eine Geschichte Israels, und in dem es darum ging, wie sie einfach damals den zweiten Tempel wieder aufgebaut haben. Das wäre viel zu kurz. Das wäre eine historische Betrachtung, die einen Nutzen und einen Wert hat, aber darüber hinaus für uns heute nicht mehr die Kraft hätte. Und das auch nicht viel zu sagen hätte. Sonst wüssten wir geschichtlich etwas, aber nicht in dem Sinne geistlich, was es heute für uns in unser Herz, in unser Leben hineinspricht. Und so haben wir uns Zeit genommen, über diese Dinge zu sprechen. So, ab heute starten wir mit dem zweiten Kapitel. Ich möchte es gleich zu Beginn lesen, das werden wir immer wieder tun, immer wieder lesen. Und ich möchte niemanden erschrecken, aber ich hole euch kurz wieder ab. Und dann gehen wir da hinein ins zweite Kapitel. Okay? Ab Vers 1 möchte ich lesen. Im 7. Monat des 21. des Monats geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jatzudaks, dem Hohepriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner frühen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht es jetzt aus? Ist es wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jatzudak, du Hohepriester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscharen noch einmal: Wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscherin. Meins ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscherin. Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein als des früheren, spricht der Herr der Herrscharen, und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist unser nächster Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Der erste Abschnitt war eigentlich komplett Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Da ging es darum, um die richtige Priorität zu setzen. Der zweite Abschnitt, mit dem wir uns jetzt eine Weile beschäftigen werden, da geht es darum, um die richtige Perspektive zu bekommen. Gott hat sein Volk gerettet, aus Ägypten herausgeführt, sie in das Land hineingebracht. Dort haben sie einen Tempel gebaut, einen Ort, an dem Gottes Begegnung stattfinden konnte. Das Volk hat sich von Gott abgewandt, hat Götzendienst betrieben, haben den Glauben an Gott aufgegeben, all das verkam zu einem rein religiösen Veranstaltung. Die taten Dinge, obwohl sie nicht verstanden, was sie tun. Gott reinigte das Volk, Gott strafte das Volk und schickte zuerst die Assyrer, dann die Babylonier. Und so kamen sie in die Diaspora. Und einen kleinen Rest hat Gott dann zurückgeführt. Und diesem kleinen Rest hat er den Auftrag gegeben, einen Tempel zu bauen. Baut wieder mein Haus. Das ist der Grund, warum das Volk zurückgekommen ist. Nicht weil sie vieles erlitten hatten, nicht weil sie einfach ihre Heimat verloren haben, nicht weil sie jetzt obdachlos waren oder was auch immer, sondern in erster Linie, sie haben einen Auftrag gehabt. Baut mir das Haus. Selbst der König, der Kyros hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich muss euch zurückschicken, damit ihr das Haus baut. Das ist der Auftrag, darum müsst ihr jetzt gehen. Und er hat einiges mitgegeben an Mitteln und Werkzeugen und Material und hat die Leute freigestellt und erlaubt, sie dürfen zurückgehen, um das Haus zu bauen. Allein diese Tatsache ist nicht einfach nur ein geschichtliches Ereignis, dass Gott zu seinem Wort steht und das Volk zurück in sein Land bringt, sondern das ist nicht nur ein geschichtliches Ereignis, sondern hier ist eine geistliche Wahrheit. Durch Strafe und Gericht reinigt Gott und heiligt Gott sein Volk. Und nicht ohne Grund hat er dieses Volk zerstreut in die ganze Welt, in die damalige Welt. Und er sammelt das Volk wieder aus der ganzen Welt und bringt sie in das Land und lässt sie das tun, wozu er sie berufen hat, nämlich ein Haus zu bauen. Paulus sagt im Korintherbrief und im Hebräerbrief macht das so deutlich, da werden wir im Laufe des Studiums des Haggais noch ein, zwei Mal hineinschauen müssen, der sagt, das geschah alles uns zum Vorbild, damit wir verstehen, wie Gott handelt, damit verstehen, wie Gott wirkt, damit wir verstehen, was Gott tut. Das heißt, das, was Gott am Volk Israel, am irdischen, am nationalen Volk getan hat, ist uns zum Beispiel, zum Vorbild geschehen, damit wir an diesen Dingen Gottes Wege und Gottes Handeln verstehen. Diese Rückführung des Volkes zurück in das Land und dieser Auftrag, den Tempel wieder zu bauen, vermittelt und erläutert uns und erklärt uns, wie Gott noch einmal etwas tun wird. Und dass er nämlich alle Nationen erschüttern wird. Das haben wir gerade gelesen. Und aus allen Nationen wird er etwas sammeln. Und die werden kommen, nämlich sein Volk, sein wahres Volk wird kommen. Und die werden ein Haus bauen, nämlich das wahre Haus werden sie bauen. Das, was damals geschah unter Zerubabel und Jeschua und dem Rest des Volkes, ist ein Bild, ist ein Schatten, ein Vorbild von dem, was zukünftig noch zu diesem Zeit ausstehen sollte, aber ich behaupte, schon längst im Gange ist, was noch vollendet werden muss. Dass Gott aus allen Nationen geht hin und bringt und holt mein Volk und baut mir ein Haus. So, wir allein um das, diese Aussage, damit ich das heute so sagen kann, ohne Angst zu haben, dass ihr denkt, von was redet er? Er missbraucht ja diese Stelle oder diese Schrift. Habe ich versucht, mit euch lange darüber zu sprechen, aufzuzeigen, wie der wahre Tempel eigentlich nicht auf dieser Erde ist. Und wie dieses Schatten und Bilder eigentlich auf den wahren Tempel hindeuten. Und das ist die Gemeinde. Das ist der Leib Christi. Das ist das Haus, das er bauen wird, und zwar aus allen, die aus den Nationen kommen und an diesem Haus bauen. So, das führt uns hinein. Und das Volk wurde also berufen zu diesem Dienst. Es kam, nicht alle, ein kleiner Rest. Darüber haben wir uns auch einen Gedanken gemacht, dass die Bibel immer wieder über diesen Rest spricht. Das ist nie alle, nie komplett. Aber selbst dieser Rest, es hat nicht lange gedauert und sie haben vergessen, wozu sie berufen worden sind. Die Umstände des Lebens und die Schwierigkeiten in ihrem Leben, die politische Lage, die Angriffe von außen und ihre eigene Bedürftigkeit und Missstand im Leben, die Notwendigkeit des Hauses und Nahrung und Arbeit und all diese Dinge haben sie dazu gebracht zu vergessen, wozu sie eigentlich berufen sind, wozu sind sie überhaupt zurückgekommen. Und so haben sie ihre Priorität verschoben. Das heißt, sie haben vergessen, was ist an erster Stelle, wozu sind sie überhaupt hergekommen, wozu hat sie Gott hergebracht. Nicht in erster Linie, damit sie sich sesshaft machen und ein schönes Leben führen und sie schöne Häuser bauen und sie wohl noch am besten ausschmücken, getäfelt Häuser bauen, ihre Bäder schön fließen und dann noch eine schöne Verzierung. Ihr kennt das, ja, diese ganzen schönen, wie heißt das, Bordüren oder ja, irgendwas sowas. Also schön. So, die Umstände haben sie dazu gebracht, dass sie vergessen haben, wozu hat sie Gott eigentlich hergeholt? Wozu hat er sie gerettet? Und da schickt ein Prophet Haggai. Und nicht nur Haggai, Zacharia auch und Maleachi auch. Das sind die letzten drei Propheten, die haben diesen Auftrag. Die sollen das Volk an ihren Auftrag erinnern. Baut mir das Haus. Baut mir das Haus. Setzt eure Prioritäten neu. Richtet euch wieder auf das aus, wozu ich euch berufen habe. Ja, aber wie sollen wir uns das tun? Weil wir müssen ja auch leben. Wir müssen ja überleben. Ja, ich habe eine Familie, ich muss für die sorgen. Ich muss ja auch arbeiten, das muss ich auch tun. Und ich brauche auch ein Dach über dem Kopf. Es regnet, es wird kalt im Winter. Ich muss das ja auch und ich muss die Kinder zur Schule bringen. Oder was weiß ich, dann brauche ich auch. Und zack, 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 zack. Und dann sagt man, ja, aber lass mich das erstmal machen. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich Zeit dafür. Dann kann ich auch deinen Auftrag wahrnehmen. Und Gott sagt, gell, es ist schon sehr anstrengend, all das zu tun. Ja, es braucht viel Zeit und viel Kraft. Weißt, ich arbeite die ganze Zeit, aber dabei kommt nichts rum. Da muss ich noch mehr arbeiten. Ich habe nicht so viel Zeit für dich. Erst wenn ich das endlich mal in den Griff bekommen habe, genug auf der Kante habe, dann habe ich auch Zeit, mich für dich zu investieren, für deinen Auftrag. Und dann lässt Gott dich erinnern durch den Hagel und sagt, weißt du, warum es dir so geht, wie es dir geht? Nicht, weil du zu wenig arbeitest, sondern weil du die falsche Priorität gesetzt hast. Weißt du, wer gibt? Weißt du, wer schenkt? Weißt du, wer der Herr über all diese Dinge? Der Grund ist, dass es dir so schlecht geht, ist nicht, weil du zu wenig arbeitest, sondern weil du die falsche Priorität gesetzt hast. Das ist die Erinnerung an das Volk. Euch geht es so, weil ihr vergessen habt, eure Prioritäten richtig zu setzen. Jesus spricht darüber, indem er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Macht euch keine Sorgen um die anderen Dinge. Das, was ihr benötigt, Gott weiß das, wenn er selbst bei den Sperlingen und bei den Vögeln und bei den Blumen, wenn er es darum weiß, wie viel mehr seid ihr wert. Glaubt ihr nicht, dass er für euch Sorgen vermag? Und dann haben wir uns damit beschäftigt, diesen Begriff Herr der Herrscher anzuschauen. Weil daran wird er erinnert. Wisst ihr, wer das alles macht? Wer macht die Ernte? Wer gibt und wer nimmt sie? So, wenn ihr euch von mir abwendet, um selber das zu machen, dann verliert ihr das. Wenn ihr euch zu mir wendet, zu dem, der das alles gibt, dann gewinnt ihr das. Tut das, wozu ich euch berufen habe und ihr werdet Segen haben. Das ist die Aussage von Haggai. Mit diesen Dingen haben wir uns intensiv beschäftigt. So, die richtige Priorität setzen und wieder an ihren Auftrag erinnern. So, die machen das. Das ist Kapitel 1 gewesen. Das war jetzt ein Jahr in kompaktester Weise. Wer erst dazugestoßen ist, ob am Telefon oder hier, ich glaube, es gibt Aufnahmen davon. Man kann das nachhören, den Weg bis dahin. Also Kapitel 2. Setzt an, ungefähr einen Monat später, dass Haggai spricht, Gott spricht durch den Propheten. Und das Kapitel 2, Vers 1 heißt es, im siebten Monat, am 21. Monat geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Gott spricht noch einmal. Knapp einen Monat später taucht ein zweites Problem auf. Am Anfang war es die Priorität. Und die wurde falsch gesetzt, weil die äußerlichen Umstände es schwierig gemacht haben. Jetzt gibt es eine andere Schwierigkeit. Jetzt muss der Prophet von Gott im Auftrag ihre Perspektive neu, eine neue Perspektive geben. Denn das, was sie vor Augen haben, das, was sie sehen, entmutigt sie und motiviert sie nicht. Es dauert nicht lange, die bauen und die denken, was machen wir hier eigentlich? Das ist ja Katastrophe, das ist ja lächerlich. Das, was sie vor ihren Augen haben an dem Dienst, der entmutigt sie. Denn die Herrlichkeit des Tempels, den Salomo gebaut hat, stand über diesem kleinen Haufen, über diese kleine Baustelle und die schauten das an und die dachten, aber wie können wir sowas hinkriegen? So, die Baustelle und den Tempel, den sie angefangen haben zu bauen, der war so kläglich. Der war im Verhältnis zum dem Tempel Salomos so hässlich. Der war so erbärmlich, so arm, dass es sie absolut demotiviert hat. Und Probleme über Probleme, Schwierigkeit, es geht nicht voran, das sieht nicht gut aus, es ist klein, es ist. Und dann sagen, keine Lust. Ist das der Tempel, ist das die Gemeinde? Das ist das Haus Gottes und da muss Gott ihnen eine neue Perspektive schenken. Das ist Kapitel 2, Verse 1 bis 9, hat ganz stark dieses Thema und das ist so wichtig, eine neue Perspektive zu bekommen. Und ich glaube, nicht nur damals, wie auch heute, in unserer Zeit, ist das der Schlüssel für ein Leben vor und mit Gott. Denn in den meisten Fällen werden sich die Umstände nicht verändern. Aber die Haltung dazu, die Perspektive auf die Dinge. Und wir brauchen eine göttliche Perspektive auf die Dinge, damit wir Hoffnung bekommen, damit wir Kraft bekommen, damit wir Ausrichtung bekommen und gar nicht so sehr, dass die Dinge sich vor unseren Augen verändern. Denn wir leben in einer Zeit im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben in einer Zeit, wir leben auf etwas hin und wir wissen, dass das, was wir haben, nicht das Eigentliche ist. Da braucht es eine gesunde, eine biblische, eine geistliche Perspektive. Und das passiert hier in diesem zweiten Teil. Also nachdem die Priorität richtig gesetzt worden ist, muss das Volk und die das Haus bauen, in ihre Perspektive neu ausgerichtet werden. Dass sie verstehen, was tun sie eigentlich und was bauen sie eigentlich und warum bauen sie es und wohin läuft das Ganze hin. Wenn man Kapitel 2 liest, tauchen viele Dinge wieder auf, die wir eigentlich in Kapitel 1 gesehen haben. Das sind gleiche Formulierungen teilweise, gleiche Namen teilweise. Und darum meine ich, dass wir nicht mehr so lange brauchen. Denn jetzt kann ich einfach nur kurz anknüpfen, euch kurz daran erinnern und muss nicht mal hinter die ganzen Namen zum Beispiel wie Jeschua, wie Zerubabel, muss ich nicht mal hingehen und euch komplett das wieder erklären, weil die tauchen ja wieder auf. Schaut mal mit mir, ich gebe euch mal einen groben Entwurf, einen groben Überblick, wie dieser Abschnitt aufgebaut ist, zumindest wie ich ihn gliedern möchte, um mit euch da durchzugehen. So, in Vers 1 haben wir das Gleiche, was wir in Kapitel 1, Vers 1 haben. Wir haben eine zeitliche Angabe. Schon sehr interessant, dass jede Weissagung, jede Prophetie, jedes Reden Gottes durch den Propheten mit einer Zeitangabe anfängt. So, wir sprachen darüber, dass Gott über Gottes Zeitpunkte. Hier beginnt es wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir gucken uns gleich an, zu welchem Zeitpunkt Gott da konkret spricht. Also wieder ein bestimmter Zeitpunkt und Gott spricht zu dieser bestimmten Zeit hinein. Dann sehen wir in Vers 2, an wen das adressiert ist. Und wieder finden wir Zerubabel, wieder finden wir den Hohepriester Jeschua und wir finden das Rest des Volkes, taucht auch wieder auf. Über diese haben wir geredet. Zerubabel steht für den Vorläufer, für denjenigen, der den wahren Tempel bauen wird, der das wahre Haus Davids bauen wird. Ich erinnere euch nur an diese Linie. Die beginnt bei Er aus dem ersten Buch Mose und dann geht es durch über die Abraham, Isaak, Jakob, Judah, David und dann mit dieser herrlichen Verheißung, David, du wirst mir kein Haus bauen, sondern dein Nachkomme, wird mir ein Haus bauen. Und das ist die Verheißung. Und in diesem Nachkommen Davids finden wir eben Zerubabel. Und Zerubabel ist der Vorläufer von dem, der das wahre Haus bauen wird. Ein Haus, das in Ewigkeit bestehen wird. Das nicht durch Babylonier oder Assyrer oder Römer oder sonst irgendjemand zerstört werden kann. Durch keinen Menschen. Denn dieses Haus ist nicht mit Händen gemacht. Ist nicht von dieser Welt. Ist nicht von Steinen, mit irdischen Steinen. So, das ist verbunden mit diesem Namen Serubabel. Wir haben uns auch das angeschaut. Ich hoffe, warum ich das sage, ich hoffe, dass ihr versteht, warum wir so viel Zeit gebraucht haben. Denn da sind jetzt die Schlüsselwörter und ich hoffe, diese Dinge sind da. Genau das Gleiche mit Jeschua. Das ist der Hohepriester. Und die beiden repräsentieren Jesus in seinem Dienst, nämlich das königliche Priestertum. Er ist ein Typus für Christus. Serubabel ist der Vorläufer, Jesus baut das Haus, Jeschua ist der Hohepriester, Jesus dient am Haus. So, die beiden repräsentieren und zeigen den Dienst Jesu. Er ist König und er ist der Hohepriester. Und der Dienst am Haus, ein Ort, an dem Frieden gemacht wird. Und wozu braucht es alles, das Opfer, all diese Dinge, da sind wir mitten im Hebräerbrief. So, die stehen da und der Rest des Volkes, und darüber sprachen wir auch, das ist das Volk, der Teil, das Volk, das wahre Volk Gottes. Das, der Teil, an den Gott bewahrt durch alle Zeiten hindurch. Aus seiner Souveränität, in seiner Kraft, in seiner Gnade, in seiner Liebe, in seiner Langmut, bewahrt er sich ein Volk. Und weil er sich ein Volk bewahrt, darum bleiben sie. Und mit diesen Begriffen, Serubabel, Jeschua, Rest des Volkes, sind all diese Dinge verknüpft und das finden wir all das wieder in Kapitel 2. So macht man sich einmal die Mühe, in Kapitel 1 sich das zu erarbeiten, muss man das in Kapitel 2 nicht machen und das muss man auch später in den nächsten Propheten nicht machen und übernächsten auch nicht, denn das ist da. Dann kommen Begriffe, Herr der Herrscharen. Schaut mal, wie oft in Kapitel 2 Herr der Herrscharen auftaucht. Bei mir mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder? 6-mal. In Kapitel 1, 1, 2, 3, 4, 5-mal. Und im nächsten Kapitel, oder in den nächsten Versen, das kommt nochmal 2-mal vor. Das heißt, hier in unserem Abschnitt kommt nochmal geballt eine Ausrichtung und geballt nochmal eine Häufung von diesem Begriff, Herr der Herrscharen. Gott, Jahwe, der wird uns wieder da vorgestellt. Und wir haben das wieder ein bisschen im Hintergrund, wer er ist und wieso wird er hier so oft erwähnt. Das werden wir uns miteinander anschauen. Was ich damit sagen will, die gleichen Begriffe, die gleichen Themenkreise, die gleichen Namen tauchen auch hier wieder auf und füllen dieses zweite Kapitel bzw. die Verse 1 bis 9. Von daher müssen wir, mit diesem Hintergrund, was wir haben, ich hoffe, das ist nicht abgehakt, und nach diesem langen Zeitraum von einem Jahr auch nicht ganz in Vergessenheit geraten. Mit dem kommen wir und versuchen jetzt auch diesen zweiten Teil uns anzuschauen. Also, wie sind sie aufgebaut? Vers 1 geht es um Gottes Zeitpunkte ebenfalls. Vers 2 und 3 geht es um Gottes Überrest. Das hat was mit der kleinen Schar zu tun, das hat was mit einer kleinen Kraft zu tun, das hat was mit diesem Rest des Volkes zu tun. Vers 2 und 3 werden uns dieser Überrest vorgestellt, zusammen mit den Leitern und Führern. Vers 4 geht es um Gottes Verheißungen. Im Fokus steht, ich bin mit euch. Auch das muss uns bekannt vorkommen aus Kapitel 1. Da hat es schon Gott angekündigt. Hier werden wir lernen, wie ist Gott mit uns? Und da kommen wir in den Bereich über die Lehre des Heiligen Geistes, über die Lehre des Wortes Gottes. Und das ist schon im Alten Testament. Ich bin mit euch. Das ist Vers 4, die Verheißung Gottes. Vers 5, Gottes Methode. Wie ist Gott mit uns? Durch sein Wort und durch seinen Geist. Das ist Vers 5. Und dann kommt Vers 6 bis 9. Wird uns die Verheißung Gottes entfaltet und erklärt und vor Augen geführt, beziehungsweise diese Perspektive, was verheißt Gott? Worauf muss das Volk Gottes schauen, wenn sie jetzt in diesem kläglichen Haus baut? Was müssen sie vor Augen haben? Welche Perspektive brauchen sie? Diese wird entfaltet in Vers 6 bis 9. Das ist das Motivierende, das ist das, was nach vorne schaut, was über das Irdische hinaus eine Welt öffnet, die Hoffnung und Glauben bringt. Dazu aber, wie gesagt, wenn wir die einzelnen Verse jetzt durchgehen, werden wir die einzelnen Dinge miteinander entdecken. Also Gottes Zeitpunkt, Gottes Überrest, Gottes Verheißung, Gottes Methode, Gottes Ausrichtung. Das sind die einzelnen Verse in den Kapitel 2. ganze Überschrift über diese Spannungsbogen. Da geht es um die richtige Perspektive zu bekommen, nachdem die richtige Priorität gesetzt worden ist. So, das kurze Einführung. Ich hoffe, ich habe euch gedanklich jetzt wieder im Buch Haggai. Es ist eine lange Zeit gewesen. Und jetzt steigen wir hinein in Vers 1 und gehen dann bis Vers 9. Mal schauen, wie viel wir heute miteinander schaffen. Ist okay? Seid ihr noch alle da? Okay. Also gut. Also Gottes Zeitpunkte. Vers 1. Und im siebten Monat des 21. Monats geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Gott spricht. Und wenn er spricht, dann immer zu einer Zeit, zu seiner Zeit. Und wenn er spricht zu seiner Zeit, dann geschieht. Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Und er weiß genau, wann er spricht. Und das hat seine Wirkung. Als der siebte Monat, der 21., ist kurz nachdem das Volk Laubhüttenfest eigentlich hätten feiern sollen. Vielleicht haben sie es auch gefeiert. Das Laubhüttenfest gefeiert haben. Das Laubhüttenfest ist von Gott gegeben. Das ist ein Fest, dass das Volk daran erinnern soll, dass er sie durch die Wüste hindurchgetragen hat. Dass er für sie gesorgt hat. Dass er in der Lage war, sie 40 Jahre, ein Millionenvolk, durch eine Wüste durchzuführen, wo es kein Wasser und keine Nahrung und Schwierigkeiten, Umstände und Feinde und all das war. Gott vermochte sein Volk durch die 40 Jahre durchzuführen. Gott gibt Feste seinem Volk mit einem Ziel. Daran sollt ihr denken. Erinnert euch, vergesst nicht. So wie wir das Abendmahl vom Herrn Jesus bekommen haben. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Vergesst nicht, was ich getan habe. Vergesst nicht, wer ich bin. Vergesst nicht mein Werk. Vergesst nicht, was ich für euch bin, was ich für euch tue. Wenn wir das vergessen, dann rutschen wir zurück, setzen die Prioritäten wieder falsch, bekommen eine falsche Perspektive, werden hoffnungslos und verrennen uns in Dingen, die Gott nicht gefallen. Gott gibt Feste und ich finde das wahnsinnig, also pädagogisch wertvoll. Das Laubhüttenfest ist, sollen 7 Tage ein Fest feiern und zwar wirklich ein Fest feiern. Die sollen sich freuen, die sollen jubeln, die sollen fröhlich sein und lecker essen. Und in solchen Hütten, so Laubhütten wohnen, was sie daran erinnert, wie sie in Zelten in dieser Zeit da gewandert sind und in keinen festen Häusern und Gott für sie gesorgt hat. Und in der Erinnerung daran, er kann das, er vermochte uns durchzutragen, dann sollen sie mit Freude daran denken und mit Fröhlichkeit und mit Feiern. Das geht wirklich durch den Magen. Für mich ist auch Theologie, hat auch was mit Magen zu tun. Und viele gute Erkenntnisse und Gespräche und geschehen am Tisch. Ich bin mir sicher, ihr kennt das, weil das was mit Gemeinschaft zu tun hat, weil das was mit Teilen zu tun hat. Es gibt genügende Stellen in der Schrift, die uns das zeigen würden, vom Alten Testament, bei Abraham bis zum Neuen Testament, bei Jesus, wo sie sogar von ihm gesagt haben, er ist ein Fresser und ein Säufer. Weil er ganz viel am Tisch gelehrt hat. Ja. So, ich mag das. Das ist eine gute Art. Aber das hat was eben mit Gemeinschaft zu tun, hat was auch mit dem Verständnis des Teilens und Miteinander. Bei Emmaus Jünger die Geschichte. Erst als er bei ihnen einkehrt und sie sagen, lasst uns noch das Abendbrot essen, dann feiern sie noch das gemeinsam das Mahl und Jesus bricht das Brot. Dann heißt es, und dann öffnet er ihnen die Augen und sie erkannten. So, er lehrt und der Höhepunkt der Lehre findet dann am Tisch. Und dann auf einmal kommt Erkenntnis. Gott gibt Feste dem Volk, mehrere Feste dem Volk, damit sie nicht vergessen, was Gott getan hat. Wozu er fähig ist. Was bedeutet, er ist der Herr der Herrscher. Gerade in Situationen, wenn man es eben das nicht sieht, wenn man daran zweifelt und die Umstände es einem schwierig machen, helfen Feste, sich daran zu erinnern. Und ich finde, so müssen wir Feste feiern. Auch das Abendmahl müssen wir so feiern, oder die Feste, die wir haben. Und ich, wieder Geschenke besorgen, schon wieder kochen, schon wieder backen, schon wieder ein Truthahn. Keine Ahnung, macht keinen Spaß mehr. Wenn wir nicht wissen, warum wir das tun, dann verstehe ich, dann lass das sein, weil dann ist es reine Routine oder das ist Religion für mich. Dann brauchen wir es nicht machen. Aber wenn wir wissen, an was wir uns da gerne erinnern, dann sollten wir es bewusst begehen, bewusst tun und die Feste bewusst feiern. Ganz bewusst. Aus denen das machen, was sie bedeuten. Und wenn Gott sagt, okay, nur als Beispiel, wenn Gott das Passa, ein Lamm uns gibt, oder das Passa damals dem Volk Israel gegeben hat, dann mussten sie das buchstäblich essen, die mussten das braten und dann vorher mussten sie diese bitteren Kräuter essen, bevor die das Passalamm gegessen haben. Ich weiß nicht, welches Kind wird sich über bittere Kräuter freuen? Paul, du? Ich glaube nicht, gell? Stell dir vor, dein Papa sagt, hey Paul, isst die bitteren Kräuter und so, aber die schmecken so eklig, ja egal, du musst jetzt essen. Ja, warum soll ich so nicht? Wir müssen das machen. Ist gesund. Nein, sagt die Bibel. Und dann sagst du deinem Sohn, so bitter war die Gefangenschaft in Ägypten. So bitter war das. So. Und weißt du was? Und dann hat er uns hinausgeführt mit seiner Macht und Stärke. Und guck mal, so herrlich. Und jetzt darfst du das Lamm essen. Und dann kriegt er so ein Stück Fleisch. Und, wow, viel besser. Gell, viel besser. Ja, viel besser. Viel leckerer. Das bleibt sitzen. Das ist pädagogisch. Ganzheitliches Lernen, was Gott da macht. Das ist nebenbei 5. Mose Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8 beschreibt Gott da die Pädagogik, wie wir unsere Kinders und Kindeskinders und Kindeskinders erziehen sollen, die nächste Generation. Und wenn die fragen, warum müssen wir das eigentlich machen, so erklär es ihnen. Sag, warum wir das tun, damit sie nicht vergessen, wer ich eigentlich bin, der einzig wahre Gott. Der einzig wahre Gott. Ich finde das ein, dass Gott sowieso der beste Lehrer gibt, den es gibt. Und der ist, der Hebräerbrief sagt, Gott hat geredet auf vielerlei Art und Weise. Seine Pädagogik ist umfangreich. Er spricht und lässt uns Dinge erfahren, er lässt uns Dinge schmecken, er lässt uns Dinge riechen, er lässt uns Dinge erleben, er bringt uns Situationen, in denen wir erst überhaupt anfangen zu hören und zu verstehen, uns wahrzunehmen, dass er zu uns redet. Ich bin mir sicher, dass nicht wenige von euch das erfahren haben und das kennen. Man hört Predigten, man liest Bibelstellen, man kennt sie. Man meint, man hat sie verstanden. Dann durchlebt man eine Zeit, eine pädagogisch wertvolle Zeit in Gottes Augen. Und dann auf einmal bekommen diese Verse oder diese Predigt oder diese Aussagen und das Reden Gottes eine neue Bedeutung. Und dann sagt, ach, das ist damit gemeint. Da kommt ein Lebensbezug und da kommt das Verständnis dazu. Da kommt das Schmecken dieser Wahrheit und dann auf einmal wird es meins. Und nicht eine Theorie, nicht nur einfach ein Gedankengebäude, das gut ist und richtig ist. Auf einmal wird es meins. Und gerade durch die Wüstenzeiten werden biblische Wahrheiten echt erfahrbar und unsere. Unsere. Und ich geb Zeugnis von mir selbst, mindestens von einigen, die in diesem Raum, die ich kenne, die das bejahen würden, dass man diese Zeit nie wieder haben möchte, aber die Erfahrung nie missen möchte. Weil man da in dieser Art und Weise Gott begegnet und kennengelernt hat, wie man es vorher sonst nie hatte. So, in die Situation wieder zurück in die Wüste, bloß nicht. Aber wenn es heißen würde, auch diese Erfahrung aufzugeben, auch nicht, oder? Gottes Zeitpunkte und Gottes Reden sind verknüpft mit seinen Ereignissen, mit den Dingen, die er tut. Und hier spricht Gott unmittelbar in die Zeit 15. des Monats, des 7. Monats ist das Laubhüttenfest. Zwei Dinge werden da gefeiert. Das erste ist, Gott vermag uns zu bewahren. Gott vermag uns durchzutragen. Gott vermag uns zu schützen, uns das zu geben, was wir brauchen. Wie gut und wie wichtig ist das für dieses Volk in dieser Situation, oder? So. Das Zweite ist, das Laubhüttenfest wird auch gefeiert, die Herrlichkeit des Tempels. Das ist das Fest, an dem auch der Tempel gefeiert wird, und zwar seine Herrlichkeit. Man könnte euch vorstellen, die haben gerade die Herrlichkeit des Tempels, das Fest gefeiert und haben dieses klägliche Ding vor sich. Eine Baustelle mit ein paar Steinen und die Grundmauern sind gerade gelegt, aber das ist alles andere als das, was sie gern hätten von der Herrlichkeit. Das ist enttäuschend. Das ist kein Grund zu Jubel. Das ist kein Grund zu Freude, kein Grund zu Ausgelassenheit und Anbetung. Oh, wie herrlich ist dein Haus? Und die gucken das an und sagen, das ist nicht herrlich. Das ist nicht herrlich. In diese Situation, in diese Zeit, wo dieses Fest gefeiert worden ist, im 7. Monat, Mitte dieses 7. Monats, spricht Gott und zeigt ihnen, jeden Grund, warum sie ihn jetzt anbeten sollen. Er zeigt eine Herrlichkeit, die über das hinausgeht, was sie mit ihren eigenen buchstäblich irdischen Augen zu sehen vermögen. Er verheißt in einen herrlichen Tempel, dessen Herrlichkeit alles übersteigt. Da spricht Gott hinein in diese Zeit. Das ist Gottes Zeitpunkte. Und wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Geschieht etwas. Gott spricht, Vers 1, in der Zeit des Laubhüttenfestes. Zu wem spricht er? Vers 2. Guck mal, hier kommt schon Vers 2. Das ist ein schnelles Tempo, gell? Vers 2. Klingt für mich sogar sehr komisch. Da heißt es, sage doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jazadak, dem Hohepriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich. Auch wieder das Gleiche wie in Kapitel 1, der Auftrag des Propheten, sprich, und dann wieder Serubabel, das heißt zuerst an die Leitung, an die Führung, aber jetzt kommt ein Unterschied. Schaut mal, in Kapitel 1, Vers 1, lesen wir als Parallele, da ist es das erste Mal, dass das Wort Gottes ergeht. Im zweiten Jahr des König Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jazadak, dem Hohepriester. So spricht der Herr der Herrscher. So, an wen geht in Kapitel 1 das Wort? Nur an Serubabel und Jeschua. Und dann gibt es eine Auswirkung. Sie hören darauf und das Volk hört mit. So, es beginnt bei der Leitung, es beginnt bei dem Kopf. Und das hat Auswirkungen. Hier in Kapitel 2 ist der Unterschied, oder das, was hervorsticht. Auch Serubabel wird wieder angesprochen, Jeschua wird angesprochen, aber auch sofort das Volk wird angesprochen. Und dann wird etwas über dieses Volk gesagt, und zwar, und zum Rest des Volkes. Als Rest des Volkes meint es nicht, und zudem, also Jeschua, Serubabel und Jeschua und dann noch das Volk, das heißt, die sind es und noch der Rest, sondern als dieser Begriff, als der Überrest, als mein Volk, sprich zu dem Rest, den ich zurückgebracht habe, der zurückgekehrt ist. Sprich zu denen, die diesen Auftrag haben. Was hier passiert ist, Gott sieht ihr Zweifel, er sieht ihre Hoffnungslosigkeit, er sieht ihre Enttäuschung, er sieht das und er richtet sie wieder auf. Sie haben sich aufgemacht, die haben diesem Befehl gehorcht. Das haben wir gesehen. Und das ganze Volk, der Rest des Volkes, hörte. Das heißt, sie erkannten das, sie verstanden das und das hatte Auswirkungen. Sie taten etwas, sie waren wieder bereitwillig und voller Freude und Begeisterung sind sie ans Werk gegangen und haben angefangen, Holz zu holen. Steine gab es genug. Das ist der Grund, warum heißt Holz aus Kapitel 1. Denn Steine waren, ein Steinbruch war noch da, Steine mussten sie noch nicht holen. Aber Holz ist komplett verbrannt, war nichts mehr da. So holt Holz. So sie voller Eifer und beginnen und es dauert keinen Monat, da sind sie schon deprimiert. Und das, was hier passiert ist, nicht Strafe, nicht Gericht und Gott schlägt nicht durch den Prophet rein, wie Hosea gelesen haben, Hosea 6, wo Gott sagt, Vers 5, ich habe durch meinen Propheten dreingeschlagen, habe sie mit meinem Wort erschlagen. Weil sie nicht verstehen und weil sie nicht begreifen, weil sie nicht auf mich hören. Denn sie begreifen nicht, dass ich Barmherzigkeit und Gnade will und Erkenntnis und nicht stures Halten. So, das ist Hosea 5 und 6. Sondern sie haben gehört, sie haben verstanden, sie sind bereit und sie haben sich aufgemacht und haben sich auf. Aber das, was sie, der Dienst hat sie ganz schnell entmutigt. Das, was sie. Ihr Alltag und diese Arbeit und das Ergebnis hat sie sehr stark deprimiert. So, wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Irgendwie ist es nicht das, was man so erhofft. Es ist nicht irgendwie das, was man sich wünscht. Irgendwie erwartet man eine größere Herrlichkeit, ein größeres Haus, oder? Jeder, der im Gemeindekontext lebt und dient, weiß, wovon ich rede. So, die sind entmutigt. Und was jetzt hier passiert ist, Stärkung, nicht Gericht, Stärkung, Ausrichtung. Gott schenkt ihnen eine neue Perspektive. Und das tut so Not und das ist so wichtig und das ist auch so gut, wie er das tut. Und er richtet diesen Rest des Volkes, so bewahrt er auch seinen Rest. Sonst würden sie wieder aufhören, aufgeben und sich zurückziehen. Das ist sein Weg, sein Volk durchzubringen und ihnen zu helfen, dass sie seinen Dienst tun. Also Gott spricht und dann Vers 3. Wer ist unter euch, der übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht das jetzt aus? Ist es wie nichts in euren Augen? So. Das ist die Analyse, das ist das Herz. Das ist nicht, ein Ausleger habe ich gelesen, sagt, ja, Hagar ist halt dann rumgelaufen und hat sie halt reden hören. Die waren halt mutig, die waren enttäuscht. Vielleicht gab es noch ein paar alte Leute, meint er, die noch zurückgekehrt sind. Die kannten noch, wie der Tempel aussah und haben rumgemurrt. So, die anderen, die bauen und die streichen dadurch und sagen, voll hässlich, voll blöd. Ist nicht so. Früher war es alles besser. Die Häuser sahen anders, das sah anders aus. Das ist nicht schön. Das machst du nicht richtig. So, ich denke, das ist nicht das Bild. Auch wenn das manchmal passen würde, aber das ist nicht das Bild. Denn hier redet nicht Hagar, hier sieht nicht Hagar in das Herz und sieht, was sie sich Gedanken haben. Gott sieht das Herz, dann ist der Herr der Herrscharen. Und er sagt, Gott spricht und Gott sagt, ist das nicht, erkennt die Gedanken und sagt, ihr denkt, es ist nichts in euren Augen. Für sie war das nichts in den Augen, für sie war das nicht herrlich, für sie war das nicht schön, für sie war das nicht das eigentlich, was sie hofften zu bauen. Die haben ein anderes Verständnis vom Haus gehabt, ein anderes Verständnis von der Herrlichkeit, ein anderes Verständnis von dem, was Gott gefallen würde. Und das, was sie gebaut haben, und das war wie nichts, es war lächerlich, nicht wert, nicht herrlich genug. Gott sieht in ihr Herz und er sieht ihr Zweifel, er sieht ihre Enttäuschtheit, er sieht diese Dinge. Und da spricht er durch den Prophet hinein. Ich glaube, dass die Offenbarung genau aus dem gleichen Grund geschrieben worden ist, wie dieses Buch Hagai. Oder dass Johannes den gleichen Dienst im Prinzip getan hat im Neuen Testament, zur Zeit der Gemeinde, in der Zeit des Johannes, wie Hagai in dieser Zeit. Denn die Situation im Prinzip war sehr ähnlich. Jesus, der wahre Tempel, kam, erlöste die Gemeinde und begann, die Gemeinde zu bauen. Und mit wem hat er angefangen zu bauen? Wie hat er es angefangen zu bauen? In Pracht und Herrlichkeit, in einer Größe, in einer Art und Weise, wo alle in den Kinnlade runtergefallen sind, sondern mit ein paar Hanseln, oder? Mit ein paar Galiläer. Die nicht mit der Elite aus Jerusalem begannen, das Haus zu bauen. Und es langsam und langsam wuchs es wuchs. Und es dauert nicht lange, spätestens als Johannes allein in dieser Zeit, ungefähr 90 nach Christus wahrscheinlich, ist er da und der Zustand dieses Hauses, es ist äußerlich alles andere als schön, alles andere als herrlich. Ich bin mir sicher, ihr seid vertraut mit den Sendschreiben, die Kapitel 2 bis 4, die beschreiben den Zustand, der ist erbärmlich, das ist mir nichts in den Augen. Und man fragt sich, wo ist diese Herrlichkeit des Hauses? Ist das die Gemeinde? Da ist Sünde, da ist Rebellion, da ist Unzucht und Hurei und Irrlehre, Lauheit, all diese Dinge, diesen Verfolgung, Leid, Not. Und wenn man so das anschaut, dann ist es wie nichts in den Augen. Und man, ist das Gemeinde? Ist das die Gemeinde, die Jesus baut? Ist das die Gemeinde, die verheißen ist? Ist das? Und das, was man vor Augen hat, entmutigt. Das, was man vor Augen hat, erschreckt. Das deprimiert. Und in diese Zeit, als die Gemeinden, Johannes, der einzigste noch, der Jesus in dieser Weise erlebt hat, ist in der Gefangenschaft, ist auf der Insel Patmos und dann bekommt er eine Vision. Gott spricht und sagt, Johannes, sag bitte dem Volk, sag meinem Volk, schreib zu dem Rest des Volkes, schreib zu ihnen und sag ihnen, wie ich die ganzen Dinge sehe. Zeig ihnen die Herrlichkeit, die ich sehe. Und das ist die Offenbarung. Die Offenbarung ist eine geistliche Sicht, die Jesus der Gemeinde gibt, um ihre Perspektive zu verändern, um ihre Augen von der Erde auf den Himmel auszurichten, von der irdischen Realität zu der himmlischen Realität, zu der geistlichen Realität. Und diese geistliche Realität ist, Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er baut seine Gemeinde, er reinigt seine Gemeinde, er heiligt seine Gemeinde und er vollendet auch seine Gemeinde. Das ist die Botschaft. Spätestens in Offenbarung 21, 22 sehen wir, wie die Gemeinde fertig ist, oder? Wie dieses Haus wunderbar ist. Dieses Haus sieht perfekt aus. Es fehlt kein Stein. Es ist herrlich und es widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Ich lese euch das nur ganz kurz vor. Offenbarung Kapitel 21. Müsst ihr euch vorstellen, das bekommt die Gemeinde in der Situation, in dem Zustand der 7 Sendschreiben. Das sagt Jesus ihnen, wie er die Gemeinde sieht. Schaut mal Kapitel 21, Vers 9 noch einmal mit mir. Und 10. Und es kam einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, voll der 7 letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Wir wissen, wer das ist, das ist die Gemeinde. Vers 9, ja, Kapitel 21. Und dann, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. Und sie hatte, Vers 11, die Herrlichkeit Gottes. Und sie hat die Herrlichkeit Gottes. Und dann wird das beschrieben mit den gleichen Materialien, wie Gott in Kapitel 4 in der Offenbarung beschrieben, mit Edelsteinen. Die widerspiegelt die Herrlichkeit. Fertig. Der Ist-Zustand, also der momentane Zustand, ist katastrophal. Das ist wie nichts in den Augen. Aber Jesus sieht etwas anderes. Er sieht das Ende. Er sieht den Weg, er weiß, was gerade passiert und was nötig ist und was es braucht, damit die Gemeinde oder damit dieses Haus diese Herrlichkeit hat. Und welche Materialien dazu braucht und welche Arbeit es dazu braucht und was er alles tun muss. Und das wird er tun. Aber am Ende stellt er vor und sagt, guckt mal, das ist die Herrlichkeit des Hauses. So wird das sein. Das ist das Ende. Und das bekommt die Gemeinden. Und ihre Perspektive wird auf das ausgerichtet. Jesus zeigt ihnen die geistliche Realität. Und darum heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir können das auch anders sagen. Wer Augen hat, das zu sehen, der schau genau hin. Aber nicht alle haben die Ohren, sowas zu hören und nicht alle haben die Augen, das zu sehen. Was braucht es? Was braucht es, um das sehen zu können? Was braucht es, um das hören zu können? Was braucht es, um die Augen von dem jetzt und hier abwenden zu können und Dinge zu sehen, die einem diese Herrlichkeit vor Augen malen können? Können wir das aus eigener Kraft? Können wir das aus eigener Fähigkeit? Aus unserer Intelligenz? Können wir uns zum Apollo-Optik gehen und eine Brille holen und sagen, bitte stellen Sie mir ein auf die Ewigkeit? Und dann muss man sagen, okay, wie viele Dioptrien und keine Ahnung und dann zack und dann setze ich hier auf und dann auf einmal sehe ich das zum kannst du auch nicht zu einem Ohrenarzt gehen und sagen, hier ist ein Hörgerät. Bitte können Sie das mir machen? Es geht nicht. Du kannst alles probieren. Was braucht es? Ich will ganz kurz euch das schon mal als Vorgeschmack geben. Schaut mal, Vers 5. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Das ist das Werkzeug und das ist was es braucht, um diese Perspektive zu haben. Wort und Geist. Denn ohne Wort kein Hören, kein Verständnis, keine geistliche Wahrheit. Aber ohne Geist kein Verständnis dieses Wortes. Denn Wort und Geist sind eine Einheit, die gehören zusammen. Ohne Geist gibt es kein Wort, denn der Geist hat das Wort geschrieben und ohne Geist gibt es das Wort nicht, weil wir dieses Wort sonst nicht verstehen können. Und ich sage, das werden wir uns anschauen. Wir sind im Alten Testament, im Buch Haggai, und da ist die Rede, mein Geist ist mitten unter euch. Gell? Ja, war das nicht erst Pfingsten? Das war doch erst Pfingsten, da kam doch der Geist Gottes. Ich sagte, der Rest des Volkes hat es schon immer gehabt. Denn wie sonst hätten sie glauben können? Wie sonst hätten sie bewahrt werden können? Wie sonst hätten sie sehen können, die Herrlichkeit, und an der festhalten, wenn nicht durch seinen Geist, wenn nicht durch sein Wort. Aber dazu nächstes Mal wahrscheinlich oder übernächstes Mal, zu dem nächste Woche. Ich will auf Vers 4 noch mit euch eingehen. Also, wir greifen nochmal an. Gott spricht konkret in eine Situation, und zwar in dieser Situation, an dem das Fest gefeiert werden sollte, nämlich Gott vermag euch durchzutragen, wie er 40 Jahre euch durchgetragen hat, so vermag er das auch. Das Volk soll sich daran erinnern, soll das nicht vergessen. Das hilft einem schon mal, die Perspektive neu auszurichten. Die vom Leid und von Niederlagen und von diesen Dingen die Häupter zu erheben, auf Christus zu schauen, wenn wir heute sagen, was ich davon fest überzeugt bin. So, und das spricht er zu seinem Volk. Und sagt, ihr seht das, ihr seht, das ist nichts in euren Augen, ich zeige euch etwas anderes. Ich zeige euch, wozu ich fähig bin. Und schaut mal Vers 4. Schaut auf Gottes Verheißungen im Prinzip. Schaut auf Gottes Verheißungen. Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du Hohepriester, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Hier wird uns ein Kontrast gezeigt, eine tiefe geistliche Wahrheit. Auf der einen Seite ist ein kleiner Rest, der zurückkehrt und eine Aufgabe bewältigen soll, die eigentlich unmöglich ist, in Angesicht der wirtschaftlichen, körperlichen, finanziellen Situation, absolut unmöglich. Alles, was sie tun, ist deprimiert. Und dann spricht Gott und sagt, seid stark. Okay? Ist das eine Theologie des positiven Denkens? Komm, Chaka, du schaffst das. Glaub an dich. Sei stark. Sei mutig und stark. Du kriegst das hin. Jetzt bau. Das ist das nicht. Das ist nicht ein, jetzt glaub an deine Stärke. Jetzt sei einfach stark. Ja, wie mache ich das, gell? Ja, danke, alles klar, dann jetzt bin ich stark. Geh mal zu einem, der schwach ist, und sag, jetzt sei stark. Das ist nicht in diesem Sinne, dass Gott sagt, und jetzt sei stark und mach dich stark. Das ist in dem Sinne eine Ermutigung. Jetzt richte dich auf das aus. Jetzt werde ich dich gleich stärken. Sei Mut, also sei hoffnungsvoll. Guck auf das, was dir Stärke gibt. Schau auf das, was dir Stärke gibt. Das Wort, das hier dreimal auftaucht, ist stark, stark, stark. Und was wir hier haben, jetzt wendet Gott ihre Perspektive und zeigt, wie sie stark, warum sie stark sein können, warum werden sie bauen können, warum wird das die Herrlichkeit des Hauses schöner sein als das, was sie jetzt gerade vor ihren Augen haben. Weil Gott ihnen sich selbst und seine Verheißungen gibt. Er zeigt, was er tut, wer er ist. Er wendet ihre Perspektive, ihren Blick weg von sich, weg von ihrer Situation auf ihn selbst, auf seine Herrlichkeit, auf den Herrn der Herrscharen. Soll ich das anfangen? 5 Minuten. Habt ihr Fragen? Wenn ihr keine Fragen habt, dann kann ich weitermachen. Wenn ihr Fragen habt, dann kann ich nicht weitermachen. Habt ihr bis dahin eine Frage? War ja auch nicht so kompliziert, gell? Sei stark. Wissen wir Bescheid. So. Dann mache ich das noch die ein paar Minuten und dann sind wir für heute, schließen wir für heute. Ja, lieber Bruder. Ja. Ja. Genau. Nur die Größe war nicht die gleiche. Umfang war nicht die gleiche. Die Materialien waren nicht die gleichen. Wenn man schaut, was allein David zur Verfügung gestellt hat, was dann die Könige gebracht haben, was das Volk zur Verfügung, was Salomo aufgehäuft hat und wie sie alles mit Gold und allem überzogen haben. Das ist ja der Grund, warum die Babylonier es bis ins kleinste Stein importiert haben. Die haben es komplett auseinandergebaut, weil es überall voller Gold und Edelmetalle und Edelsteine waren. Und das hatten sie nicht. Das heißt, auf dem gleichen Platz, aber nicht in gleicher Größe, nicht in der gleichen Herrlichkeit, nicht mit den gleichen Ressourcen. Das machte es für sie ja so traurig. Wir können das niemals so bauen. Woher nehmen wir nicht stehlen? Ja, wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Ich hoffe, aus dieser Perspektive versteht ihr, wenn Gott sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold, mir gehört die Welt. Nochmal, die Parallele ist zu Kapitel 1. Wir müssen arbeiten, damit wir dir nachher dienen können. Gott sagt, dient mir und ich gebe euch alles, damit ihr mir dienen könnt. Ich gebe euch das alles. Ich bin der Herr der Herrscherin. Jetzt beginnen sie für ihn zu dienen und sagen, oh, wir können dir nicht dienen, weil uns fehlt das alles, was wir brauchen, um das hier zu bauen. Und sagt, Freunde, mir gehört, ich gebe es euch. Ich gebe es, ich stelle es euch zur Verfügung. Ich bin der Herr der Herrscharen. Was glaubt ihr, wem ihr dient? Wer ist euer Boss? Für mich ist das wirklich, auch für mich als im Dienst, ist das mein Trost. Das war der Grund, warum ich meine Arbeit gekündigt habe, meine Frau mit dem 4 Monate alten Kind genommen habe und auf die Bibelschule gegangen bin, obwohl ich keine BAföG gekriegt habe und nicht wusste im Prinzip, wovon wir leben, weil meinem Gott die Welt gehört. Weil mein Boss mich gesandt hat und dem gehört diese Welt. Ist doch Hammer, oder? So, der macht es. Und das ist mein Zeugnis für all die, er versorgt in Übermaß und gibt mehr, als man braucht. Also ich kann mich noch erinnern, ich stand an der Maschine da und dann war das wie, als ob Gott redet in meinem Herzen, Willi, geh los und zweifel nicht, wie mein Volk in der Wüste, dass ich dich nicht versorgen kann. Ich weiß, also das war so klar, das hat meine Frau gesagt, zweifel nicht, geh los. Dann bin ich nach Hause und habe eine Rechnung gemacht. Ich weiß noch, habe so eine Rechnung gemacht, Pampers, Versicherung, alles das. Und am Schluss kam eine Zahl raus und ich dachte, wie soll das funktionieren, wirklich? Wie kriege ich das hin? Wunderbar. Der versorgt. Ich bin der Herr der Herrscher. Ich bin der Herr der Herrscher. Auf der einen Seite steht das kleine Volk. Der Rest. Ein erbärmlicher Rest. Mit einer unmöglichen Aufgabe. Trümmer, Schutt und Asche. Keine gescheiten Werkzeuge, Materialien, keine Ressourcen. Und auf der anderen Seite steht der Herr der Herrscher. Und dieser Perspektivewechsel muss dahin. Und nicht da, sondern dahin. Denn Gott hat immer und zu jeder Zeit durch Kleines, durch Schwaches, durch Weniges gewirkt, oder? Denn das ist seine Art. Das ist sein Weg. Nicht durch Macht und Herr, durch meinen Geist, spricht der Herr. Nicht durch Macht und Herr. So, das ist immer der Weg Gottes gewesen, wie er gewirkt hat und sich offenbart hat und seine Herrlichkeit, seine Größe. Er hat immer das Schwache genommen, er hat immer auch bis zu dem Punkt gewartet, wo man schwach wurde, damit es absolut klar und deutlich ist, er hat es gemacht. Damit keiner auf die Idee kommt, sich zu rühmen. Für mich ist Abraham ein Beispiel dafür. Es war für mich eine lange Zeit gesagt, wieso musste Abraham so alt werden? Weil Gott wollte, dass er nicht mehr zeugen konnte, beziehungsweise die Sarah. Ja, warum denn? Das war doch wohl fies für die. Aus der Perspektive der Sarah ist das Quälerei für sie gewesen, oder? Ich meine, wie viel Not, wie viel Tränen, wie viel Zweifel, wie viel Hader. Jede Frau, die lange auf ein Kind gewartet hat, kann damit empfinden. Und jetzt bis wie alt? 90. Okay? Das ist leid. Warum? Damit Gott, wenn er das getan hat, was er getan hat, nämlich ihr ein Kind gegeben, dass absolut kein Zweifel darüber bestand. Er hat es gemacht. nicht deine und meine Kraft, seine Kraft. Weiteres Beispiel, und das ist nur als Erinnerung. Kennt ihr die Geschichte Midians, Gideon, als Gott ihn als Richter aufstellt, um das Volk zu befreien, und er eine Armee aufstellt und Gott sie minimiert Stück für Stück, bis, glaube ich, 300 Mann am Ende übrig bleiben. Und sie vertreiben diese Könige da und besiegen. Warum? Damit du nicht auf den Gedanken kommst, deine Hand hat euch gerettet. Damit absolut klar ist, ich habe es getan. Und das zieht sich durch die Bibel durch. Darum hat er die Galiläer berufen, die Apostel. Keine super intelligenten Gelehrten, schriftgelehrten Theologen aus Israel. Fischer. Warum? Ja, das haben sie nicht die gemacht. Als sie in die Welt hinausgegangen sind, guckt euch Petrus an, guckt euch Jakobus, guckt euch die mal an. Ganz blöd, salopp gesagt, Versager, wie du und ich. Warum? Damit absolut klar ist, seine Macht und seine Stärke, der Herr der Herrscher. Das ist die Perspektive, die Gott immer und immer wieder gibt. Es kommt nicht auf dich an. Und dann die Verheißung, in den Schwachen bin ich stark. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn in den Schwachen bin ich stark. Das ist der Weg Gottes. Auf meinen Geist kommt es an, nicht auf deine Stärke. Auf das, was ich tue, nicht was du tust. Wozu ich fähig bin und nicht wozu du fähig bist. Das tut Not. Das ist die Perspektive, die wir immer und immer und immer wieder brauchen. Und dazu schickt Gott Propheten immer und immer wieder, um uns auf ihn auszurichten, um ihn seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Stärke uns vor Augen zu malen. Wir vergessen es. Dann gibt uns Feste, damit wir nicht vergessen. Das tut zu meinem Gedächtnis, bis ich wiederkomme. Vergesst nicht, was ich Großes getan habe. Wir werden nächsten Mittwoch uns da wieder einsteigen, über dieses sei stark, über diesen Rest, über diese kleine Kraft, in Vers 2 und 3, und kommen dann zu diesen Verheißungen, die Gott gibt, wie er sein Volk ausrichtet. Und ich habe gutes Gefühl, dass wir den Rest zwei Kapitel und dann wirklich kein Jahr brauchen, dass wir dann recht gut durchkommen und dann uns das nächste Buch vornehmen können, so Gott will. Lasst uns beten, stehen wir auf dazu. Wer kann? Jesus, richte unser Herz auf dich, auf deine Herrlichkeit, auf deine Größe, auf deine Macht. Bewahre uns davor, auf uns selbst zu schauen und auf die Umstände des Lebens, von denen wir erschlagen werden. Schenk uns die Hoffnung, eine lebendige Hoffnung in dir. Zeig uns, wer du bist, Herr, dass wir wirklich eine begründete und eine feste und eine, ja, klare Hoffnung haben, weil wir wissen, wer du bist, weil es klar ist, was du tust und weil wir glauben, Herr, was du mit uns vorhast und was noch geschehen wird. Ich danke dir wirklich von deinem Herzen, von ganzem Herzen, dass du unter uns bist, dass du mit uns bist, dass du in unserer Mitte bist, durch dein Wort und durch deinen Geist, und dass du uns immer wieder ausrichtest, dass du uns nicht richtest, sondern ausrichtest, immer wieder aufs Neue, und uns deine Herrlichkeit vor Augen malst. Ich bitte dich für all die, die müde und beladen sind. Ich möchte bitten für all die, die ihre Augen nicht erheben können gerade, weil es so schwer ist, weil sie vielleicht voller Tränen und Schmerz einfach nicht hochschauen können. Öffne du ihnen die Augen und lasse dich sehen, wo sie auch sind. Lass sie erfahren, dass es keine Theorie ist. Beschütze ihr Herz. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Ich glaube an dich, Jesus. Ich glaube an die Kraft des Evangeliums. Ich glaube an dein Reich. Amen.